Herr Wolf, Sie sind Privatdozent am Institut für Literaturwissenschaft und literarisches Schreiben der Universität Hildesheim. Vor allem kennt man Sie aber als Engelforscher. Die meisten Interviews mit Ihnen liest oder hört man rund um Weihnachten. Dann hat das Thema Konjunktur, die Engel über dem Stall von Bethlehem, kleine Putten mit lieblichen Geigen. So kennen wir das aus Barockkirchen, aus Besinnungsbüchlein, aus Adventskalendern. Wir wollen in den nächsten 45 Minuten nicht nur, aber doch vor allem über Engel reden, über Ihr Interesse an der sogenannten Angelologie. Uwe Wolf, herzlich willkommen bei den Zeitgenossen.
Hallo.
Engel, Schutzengel, was sind das für Wesen? Gibt es sie überhaupt? Und wenn ja, was verbirgt sich hinter dem Klischee? Herr Wolf, was sind Engel? Können Sie das mit einem Satz sagen?
Engel sind Boten Gottes. Das wäre der Satz. Jetzt kann man einen zweiten hinzufügen. Wenn man von Engeln spricht, dann spricht man von einer anderen Welt. Von einer Welt, die wir nicht sehen mit den Augen, die wir im Kopf haben. Einer unsichtbaren Welt, die, das glauben nicht nur die Christen, auch die Juden, die Muslime, die auch Teil der Schöpfung ist. So wie es Tiere gibt, so gibt es Menschen und eben Engel. Das glauben die Muslime, die Juden und die Christen. Und aus dieser Welt Gottes, da kommen die Engel.
Sie sagen, Engel sind Teil einer anderen Welt. Sie haben aber einmal auch gesagt, Engel sind reale Wirklichkeit. Was heißt das denn? Können Sie sie sehen, spüren, riechen?
Ja, die Frage führt ins Zentrum unseres Themas, nämlich die Frage, was sehen wir eigentlich und was hören wir? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hören uns jetzt mit den Ohren, die wir alle am Kopf tragen. Aber die Mystik und alle religiösen Menschen wissen, es gibt auch so etwas wie, bildhaft gesprochen, Ohren des Herzens und Augen der Seele. Und die müssen wir wieder benutzen lernen, wenn wir die Engel sehen wollen. Saint-Exupéry sagt in dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wahre, das ist für die Augen, die wir im Kopf tragen, unsichtbar. Und die Engel haben etwas zu tun mit der Kunst des Hörens und mit der Kunst des Sehens. Es ist eine Welt der Zwischentöne.
Haben Sie einen Schutzengel?
Aber ganz gewiss habe ich einen Schutzengel. Manche glauben ja, also im katholischen Bayern glaubt man ja sogar, jeder Mensch habe zwei Schutzengel. Dieser Glaube gilt als katholisch, ist es gar nicht. Er ist von den Muslimen übernommen worden. Es gibt diese schöne alte Vorstellung bei den Muslimen und bei den Katholiken, dass ein Engel zur Rechten geht des Menschen, der schreibt die guten Werke auf, und zur Linken, der schreibt die bösen Taten auf, und die werden am Ende der Zeiten dann miteinander verglichen. Da kommt sozusagen die Rechnung, aber das ist Volksglaube. Was religiöser Glaube ist, den alle Weltreligionen teilen, ist eben das, was ich für mich auch bestätigen kann durch eigene Erfahrung. Jeder Mensch hat einen Schutzengel, der ihm von Ewigkeit her zugeteilt ist.
Wir reden nachher über Ihre Erlebnisse und wie Sie sozusagen zu den Engeln gekommen sind. Aber doch nochmal die Frage etwas genau: Was macht denn der Schutzengel mit Ihnen? Sprechen Sie miteinander? Besprechen Sie sich? Entscheiden Sie gar zusammen? Entscheidet er für Sie?
Schutzengel sind, wir würden sagen, eine Kontingenzerfahrung. Da bricht plötzlich etwas ein in unser Leben, was wir gar nicht erwünscht oder ersehnt oder erhofft haben. Ich möchte mal ein Beispiel geben, ein ganz aktuelles. Ich war über Pfingsten auf einem Tango-Seminar. Ich tanze also Tango im Kloster St. Afra, wo nicht mehr gebetet wird, sondern Tango-Seminare stattfinden in Meißen. Und das ist so eine Alltagssituation, die erwähne ich jetzt deshalb, einmal weil ich sie gerade erlebt habe und weil ganz viele Menschen sagen würden, ja, damit verbinde ich auch den Schutzengel. Wir fuhren auf der Autobahn, wir, also meine Frau und ich, zurück. Und dann war nun ein Stau und es ist eine klassische Situation, das Stauende, der LKW steht dort und plötzlich, also eine innere Stimme sagt mir, tritt auf die Bremse. Ich trete auf die Bremse, sonst wäre ich vielleicht auf diesen LKW aufgefahren. Schutzengel werden ja sehr oft in Verbindung gebracht, also mit Momenten, wo wir einem Unheil entrinnen. Aber ich würde den Schutzengel viel tiefer ansetzen als nur bei diesen glücklichen Fügungen oder Zufällen, je nachdem, wie man es sieht. Was der Schutzengel schützt, hat etwas zu tun mit der Innenwelt, mit den inneren Augen, den Ohren des Herzens. In der Religion glauben wir, dass der Mensch einen Wesenskern hat, den er nicht selbst bestimmt. Der Mensch ist mehr als nur das genetische Produkt seiner Eltern. Der Mensch ist mehr als nur das, was die Psychologie oder die Soziologie beschreiben kann. Der Mensch ist eine Idee, die von einer höheren Welt, von Gott herkommt. Und über das, was ich im Innersten bin, über meinen Wesenskern, darüber wacht der Schutzengel. Und wenn man fragt, wie erfahre ich den Engel, ich persönlich und viele andere Menschen, dann ist ist es die Stimme des Gewissens, die Folgen des Tuns. Dieser Engel kann auch sprechen durch einen Freund, dem wir begegnen. Oder wir sitzen vielleicht vor dem Radio und nun plötzlich kommt eine Musik. Und diese Musik, wir wissen, wer das Lied singt, wir kennen den Titel, aber wir spüren plötzlich durch dieses Lied hindurch eine Botschaft, die an uns gerichtet ist. Durch all das spricht der Schutzengel.
Sind Sie ein religiöser Mensch?
Aber ganz gewiss.
Muss man religiös sein, um an Engel zu glauben? Ich frage deshalb, weil was Sie als das Wirken der Engel bezeichnen, das ist für andere schlicht Zufall.
Das ist die grundlegende Frage, die sich Menschen immer wieder stellen, wenn etwas ein gutes Gelingen geschehen ist, wie zum Beispiel das Überstehen einer kritischen Situation im Straßenverkehr, eine Krisensituation, die wir im Leben bewältigt haben. Ist das alles Zufall, das Gute, was uns zugefügt worden ist, oder ist es das Wirken eines Engels? Ich denke, dass man, wenn man ein sicheres Kriterium sucht für das, was Engel ist, dann findet man es in der Reaktion unseres Herzens. Der Zufall, der wird vergessen. Da sagt man vielleicht abends am Stammtisch noch, ja, ich habe halt so Schwein gehabt, ich habe Glück gehabt, mir ist nichts passiert. Das Engelwirken führt eben in diese innere Welt und zu einer Haltung der Dankbarkeit. Das Engelerlebnis vergisst man nie. Wenn man Biografieforschung betreibt, dann wird man immer wieder auf diese Schlüsselerlebnisse stoßen, die Menschen gehabt haben und die sie nicht losgelassen haben. Das heißt, der Engel führt immer zu dem, wo er eigentlich herkommt, zu der Welt Gottes, zur Dankbarkeit, zum Gebet. Und die Frömmigkeit ist nicht die Voraussetzung, sondern die Frömmigkeit ist die Folge der Begegnung mit dem Engel. Und insofern hängen Engel und Frömmigkeit, und zwar Frömmigkeit des Herzens, das ist etwas ganz Wesentliches, keine Frömmigkeit, die unmittelbar zur Kirche führen muss. Es gibt unendlich viele Menschen, die sagen, ich habe einen Engel erfahren, ich bin meinem Engel und Gott dankbar, aber deshalb nicht die Konsequenz ziehen und sie gehen in einen katholischen Gottesdienst oder einen evangelischen oder in die Moschee oder in die Synagoge.
Sie, Herr Wolf, haben gesagt, Sie sind ein religiöser Mensch, Sie sind auch Teil der Kirche, Sie sind evangelisch.
So ist es.
Da dürfen Sie sich doch gar nicht mit Engeln beschäftigen, oder? Luther hätte doch geschimpft.
Luther hätte nicht geschimpft. Also Luther war ein großer Verehrer der Engel. Das habe ich auch erst im Laufe der Jahre gemerkt, also wer unter den großen Theologen eine Beziehung zu den Engeln hat und wer nicht. Es sind immer die Menschen, die Seele haben, die Herz haben, die eben neben der Rationalität auch ihre inneren Erfahrungen wahrnehmen und auch zulassen. Allerdings, als ich 1989 anfing, mich mit den Engeln zu beschäftigen, da war das Thema geradezu verpönt in der evangelischen wie katholischen Kirche. Denn in den Kirchen steht im Zentrum immer das Geheimnis Christi. Gott offenbart sich in Christus, das ist ja nun das Wesen. Merkmal der christlichen Religion, egal ob wir evangelisch oder katholisch sind. Und Engel, das war immer die Befürchtung der großen Theologen, Engel führen weg von dem Zentrum des Christentums, eben von Christus selbst. Das habe ich dann korrigiert durch meine Arbeiten.
Das ist ja ohnehin die Frage, inwieweit die Angelologie eine anerkannte Wissenschaft ist. Wie halten es denn die Kollegen mit ihrer Vorliebe, mit ihrem Fach?
Inzwischen ist die Angelologie, inzwischen, das heißt also seitdem ich die Engel wiederentdeckte, vor 25 Jahren, wieder sehr beliebt geworden unter den Theologen. Es gibt 2 oder 3 systematische Theologen, die sich also mit den Engeln beschäftigen. Es gab zu allen Zeiten Vertreter der hohen wissenschaftlichen Theologie, die sich auch den Engeln gewidmet haben. Im Mittelalter beispielsweise Thomas von Aquin, der eine eigene Engellehre, griechisch eben Angelologie, entworfen hatte. Es gab auch im Protestantismus, im reformierten Protestantismus bei Karl Barth etwa, in der kirchlichen Dogmatik einen eigenen Band, 500 Seiten über die Engel, oder auch bei Erik Petersen, einem Konvertiten. Wenn wir so der Spur nachgehen und fragen, welcher Theologe hat sich also wann und in welcher geschichtlichen und biografischen Situation mit Engeln beschäftigt, dann stoßen wir immer wieder auf Menschen, die Umbrüche erlebt haben. Das Thema setzt bestimmte Erfahrungen voraus und bestimmte Typen sind es, die sich damit beschäftigen. Die Kirche selbst hat das Thema jetzt aufgegriffen. Darüber bin ich gar nicht so glücklich, weil besonders die evangelische Kirche die Neigung hat, immer das aufzugreifen, was gerade in ist. Und zurzeit sind die Engel in, weil sie über die Esoterik sehr stark thematisiert worden sind. Mir ist die Unterscheidung wichtig, also zwischen einer echten Engelerfahrung und so einem Gefühl, ich fühle mich halt heimisch im Irdischen und im Kontext der Umwelt und der Engel ist so sozusagen nochmal das Sahnehäubchen da auf der Seele. Also ein unverbindliches Spiel mit dem Engel oder auch vor allen Dingen die Haltung, die man in vielen esoterischen Kreisen findet. Da gibt es ja Angebote, zum Beispiel werden da einem Tipps gegeben, wie man Kontakt zu den Engeln aufnimmt, durch welche Rituale, Gebete. Das mag ich alles nicht.
1988 haben Sie eben gesagt, da ging das sozusagen los mit dem Interesse für Engel. Sie haben mal gesagt, von Engeln reden bedeutet von der eigenen Biografie sprechen und von Schlüsselerlebnissen des eigenen Lebens. Von welchem Schlüsselerlebnis bei Uwe Wolf sprechen wir hier? Wollen Sie uns das sagen?
Ja, das will ich gerne sagen. Ich habe ja, wie wir schon gehört haben, evangelische Theologie studiert. Ich bin Lutheraner. Und mein Lebensweg sollte mich eigentlich in die Schule führen. Ich wollte Religionslehrer, evangelischer Religionslehrer werden. Ich befand mich in dieser Zeit, 1988, 89, in einer doppelten Herausforderung. Ich hatte meine eigenen religiösen Erfahrungen, ich hatte Theologie studiert, aber nun war ich in einer Vermittlungssituation. Ich hatte drei kleine Kinder und nun war Religion nicht nur etwas, was man reflektiert oder meditiert, sondern was ganz konkret verantwortlich weitergegeben werden musste. Und so entdeckte ich die Engel neu, und zwar die Engel der Kindheit, in den ganz einfachen Gebeten, die ich gelernt hatte, indem ich sie an die Kinder, meine eigenen Kinder, wieder weitergab. Und das andere war, das war viel stärker, ich war gefordert, Religionslehrer auszubilden. Ich wurde Fachleiter für evangelische Religionslehre. Und ich merkte gleich, dass die Ausbildung von angehenden Religionslehrern, also Menschen, die in der Schule verantwortlich Kinder in unsere religiöse Tradition hineinführen und zugleich aber auch die Seele des Kindes wahrnehmen und verantwortlich ihr gegenüber handeln, dass Religionslehrerausbildung immer auch eine spirituelle Ausbildung sein musste. Und so entdeckte ich die Engel als Zugang zu einer authentischen Gottesbeziehung. Dazu kam, das war das Dritte, eine persönliche Krise. Ich habe später die Erfahrung gemacht, dass die persönliche Krise, die Erfahrung, das, was man in der Theologie die Anfechtung nennt, die Grenzsituation, der Zweifel, dass das so eine Art Voraussetzung überhaupt ist, um zu den Engeln wiederzukommen. Ich fühlte mich einfach nicht, ganz ehrlich gesprochen, nicht fromm genug. Ich fühlte mich nicht so perfekt, dass ich als Vater hätte Religion vermitteln können und als Lehrer. Und es war die Erfahrung eines großen Defizites. Und aus dieser Krise führten mich die Engel heraus. Und zwar in dem Sinne, dass ich plötzlich erfahren hatte, es liegt ja gar nicht nur an dir. Das war sozusagen der Punkt, wo meine Selbstsuche dann ausgehebelt wurde. Es geht gar nicht um meine Frömmigkeit, es geht nicht um mein Wissen. Es geht darum, dass ich vertraue, dass ich das, was mir anvertraut ist, nämlich die alten Gebete, die alten Texte, die alten Lieder, dass ich das weitergebe und im Weitergeben neu erfahre.
Die Engel haben Sie ruhiger gemacht?
Ja.
Haben Sie gelassener gemacht?
Genau so ist es.
Es gibt Menschen, die sagen, das, was Sie gerade über die Engel gesagt haben, dass sie ein Stück weit unser Leben, unser vorbestimmtes Leben begleiten, das führt den Menschen aus seiner eigenen Verantwortung heraus. Da sind ja die Engel, die übernehmen das und entmündigen mich ein Stück weit.
Sie haben gerade ein Wort benutzt, was ganz zentral ist für den Glauben an die Engel, das vorbestimmte Leben. Ich war vor zwei Tagen, ich bin ja Großvater schon, ich habe 4 Enkelkinder, da war ich im Kindergarten und sprach mit der Leiterin der Kindergartengruppe. Und da hatten wir genau dieses Thema, was können wir Eltern, Großeltern, Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen für unsere Kinder tun? Wo müssen wir pädagogisch geschickt handeln, verantwortlich handeln? Und wo müssen wir einfach die Gelassenheit haben, dass unsere Kinder ihren Weg schon finden werden? Das heißt, der Glaube an die Engel bedeutet keine Entlastung von unserer Verantwortlichkeit, sondern gerade eine Bestärkung unserer Verantwortlichkeit, aber in dem Sinne, dass wir wissen, es hängt letztlich nicht alles an uns, sondern über dem Leben des Kindes waltet ein guter Engel. Das hat Dietrich Bonhoeffer in seinem berühmten Engellied ganz wunderbar ausgedrückt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das sagt ein Theologe, der äußerst verantwortlich gehandelt hat, der sich äußerst politisch engagiert hat. Und er sagt es, das ist mir sehr wichtig, weil es auch ins Zentrum einer echten Engelerfahrung führt. Bonhoeffer dichtet dieses Lied ja in einer Grenzsituation. Er befindet sich im Gefängnis. Er befindet sich dort, wo man eigentlich sagen würde, da können doch gar keine Engel sein. Das heißt, in der Grenzsituation, da vertraut er darauf, dass nicht alles nur an uns hängt, sondern dass der liebe Gott sozusagen mitläuft.
Das erzählt Uwe Wolf heute mit wie vielen Jahren?
60.
Mit 60 Jahren. So hat er vielleicht noch nicht gedacht, als er 16 war. Sie haben vorhin gesagt, Sie waren viele Jahre Gymnasiallehrer. Da steht man bekanntlich mitten im Leben. Die Schülerinnen und Schüler wollen Antworten auf ihre Fragen. Und dann kommen Sie denen mit den Engeln. Wie oft wurden Sie von denen denn schon für verrückt erklärt?
Die Schüler haben dieses Thema geliebt, aber die Kollegen fanden das also ganz merkwürdig. Ich war an einem kirchlichen Gymnasium in Hildesheim. Das Gymnasium Andreanum, das ist eine Eliteschule, wo Kinder aus sehr guten bürgerlichen Kreisen unterrichtet werden in den drei klassischen alten Sprachen, Griechisch, Latein, Hebräisch. Das kann nicht jeder, will auch nicht jeder lernen, aber diese Kinder wollten es, also sehr kluge Kinder, die ich unterrichten durfte. Und der Schulleiter, als der nun hörte, dass ich mich mit Engeln beschäftige im Religionsunterricht, sagte: Herr Wolf, ich habe gehört über einen Kollegen, Sie unterrichten jetzt Engel. Heben Sie jetzt ab oder was ist dort? Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass die Engel, so wie ich dieses Thema unterrichtete, nämlich immer im Kontext von Biografien und immer, was mir ganz wichtig ist und was ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben möchte, immer im Kontext auch der biblischen Texte und des Gesangbuches. Ich möchte nicht jemand sein, der die Engel neu erfindet. Ich möchte auch nicht dieses Thema nur gründen auf meinen oder fremden Erfahrungen, sondern mir ist es wichtig, dass es Teil unserer christlichen abendländischen Tradition ist. Also auf dem Hintergrund habe ich die großen Engelgeschichten der Bibel, aber auch Engelerfahrungen heute in modernen Biografien in der Schule unterrichtet. Viel wesentlicher wurde für mich dann aber auch die Aufgabe, die in der Schule selbstverständlich war, nämlich die Kinder im Abiturgottesdienst ins Leben zu führen. Und damals war in Hildesheim der neue Superintendent Eckart Gorka und sein Sohn und mein Sohn gingen in eine Klasse und wir fühlten uns irgendwo in einer gleichen Schwingung. Und er interessierte sich auch sehr stark für dieses Thema Engel und wir planten dann einen Abiturgottesdienst zu machen mit Segnung der Kinder und jedes Kind sollte einen bronzenen Engel in die Hand gelegt bekommen. Mit dem Wort des Superintendenten: Ihr geht nun ins Leben, aber der Engel wird euch begleiten. Und wir waren super aufgeregt, also Eckart Gorka und ich, weil wir nicht wussten, wie kommt das an bei diesen bildungsbürgerlichen Eltern und bei diesen Schülern. Und sie waren alle bewegt durch dieses Segnungsritual. Und am nächsten Tag stand das Telefon im Sekretariat nicht still. Alle Eltern wollten so einen Bronzeengel haben, weil sie Verwandte hatten, die krank waren, im Krankenhaus lagen oder alte Demenzkranke, die man mit dem Wort nicht mehr erreichen konnte, aber mit so einem Engel in der Hand. Wir hatten also die Macht des Symboles entdeckt und daraus entstand eine Tradition, die bis auf den heutigen Tag währt.
Sie haben damals einen Beitrag verfasst, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, mit dem Titel jedenfalls Tradition und Transzendenz über religiöse Erziehung im Zeitalter der Zerstreuung. Leben wir Ihrer Meinung nach heute in einer Zeit, die offen ist für Engel?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Zeit offen ist für Engel. Die Engel gibt es überall. Wenn man in den Blumenladen geht, findet man sie und auf Keksdosen. Es gibt sogar also diese berühmten Putten von der Sixtinischen Madonna, die Raphael gemalt hat, auf Dessous. Also wir leben auch in einer großen Welt des Engelkitsches. Aber ich würde nicht sagen, dass das schon eine Offenheit ist für die Engel. Der Engel, der unser Herz berührt, verlangt die Stille, verlangt die Ruhe des Herzens, verlangt eine Gelassenheit. Und er will uns eben aus dieser Welt in die Transzendenz, in die Welt Gottes führen. Und er will uns verbinden mit der Tradition. Unter Tradition verstehe ich eben das uns Anvertraute in Bibel, in Gesangbuch, in den großen Erfahrungen der Heiligen, in der großen Literatur auch. Das heißt, dieser Engel möchte den Einzelnen heute abholen, aber immer in die Geschichte unseres Geistes hineinholen.
Wo Sie gerade die kitschigen Seiten der Engelforschung angesprochen haben, da kann ich mir einen Kalauer jetzt doch nicht verkneifen. Ist Engelforscher eigentlich ein geschützter Beruf?
Ja, wenn man sagt, also ich sage das ja auch gar nicht, ich bin Engelforscher, das steht zwar auf meiner Homepage www.engelforscher.de, aber wenn ich sagen würde, ich bin Angelologe, das klingt dann gleich wissenschaftlich, versteht auch keiner, was es ist. Dieses Wort Engelforscher ist nur die Übersetzung der Angelologie. Die Engelforschung kann man ja eigentlich gar nicht wissenschaftlich betreiben. Insofern ist das ein ganz putziger Begriff, der seinen Ursprung hat in der Kindheit meiner Kinder. Wir wohnten damals in Ilsede in einem 300 100 Jahre alten Fachwerkbauernhaus und die Kinder waren so zwischen 5 und 8 Jahren alt. Und ich saß eben viel zu Hause am Schreibtisch und viele andere Kinder aus dem Dorfe spielten im Garten. Die fragten dann immer, warum muss dein Papa nicht arbeiten? Also die Väter dieser Kinder waren Bauern und arbeiteten bei VW in Wolfsburg und sonst wo. Und die sahen mich am Schreibtisch sitzen und wer am Schreibtisch sitzt, der arbeitet nicht. So dachten sie, also warum muss der nicht arbeiten? Und meine Kinder sagten dann, ja, unser Papa ist Engelforscher. Das war die Zeit, wo ich also anfing, mich mit Biografien von Menschen zu beschäftigen, die Engelerfahrungen gehabt haben. Ich mag das Wort trotzdem, weil es irgendwie zu dem Thema passt. Weil dieses Thema, bei allem Ernst, es geht ja hier um tiefe seelische Erfahrung, wie wir mehrfach gesagt haben, bei allem Ernst zugleich etwas mitschwingen lässt. Das ist typisch für unser Thema. So etwas wie eine spirituelle Heiterkeit. Und auch ein Wissen, dass wir es eigentlich gar nicht wissen, was uns trifft und uns bewegt. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Kern eines jeden Glaubens, auch letztlich der Theologie als Wissenschaft, ein Geheimnis ist. Gott ist Geheimnis und von diesem Geheimnis sprechen die Engel. Und insofern gehört die Heiterkeit und das Nichtwissen mit dazu.
Ich frage auch deswegen nach der Abgrenzung zur exakten Wissenschaft, weil die Engelforschung an sich in einem eher schlechten Ruf steht. Sagen wir es ruhig, wie es ist. Wer Engel sucht, landet bei Nabelschau und Ego-Trips. In den Buchläden stehen die Engelbücher in der Ratgeber- oder Esoterik-Ecke oder bei der New-Age-Literatur. Sie selbst haben auch schon mal von Engeln als den spirituellen Bodyguards gesprochen. Frage, wie weit ist es da noch bis zum Coach für jede Lebenslagen? Mein Schutzengel als Helfer bei Liebeskummer, bei Übergewicht. Ärgert Sie diese Nähe zur Esoterik?
Ich selbst habe keine Nähe zu dieser von Ihnen beschriebenen Esoterik, aber es ist vielleicht der richtige Punkt in unserem Gespräch, den Begriff der Esoterik einmal zu verdeutlichen. Alle Religionen unterscheiden zwischen Exoterik und Esoterik. Exoterik ist das, was jeder weiß und was man lernen kann, was im Katechismus steht, was der Pfarrer erzählt. Und Esoterik meint die innere Welt, die mystische Erfahrung. Diese mystische Erfahrung ist aber immer Geschenk und das sieht unsere Zeit nicht. Unsere Zeit gibt vor, einen technischen Weg zur Erfahrung der Engel zu besitzen. Und das halte ich eben gerade als das Gegenteil von dem, was esoterische Erfahrung ist.
Trotzdem ist mein Eindruck, es gibt viel zu viele Engel. Zeitschriften, die von Engeln handeln, Wandkalender, Engelkongresse, regelmäßige, hauptsächlich weiblich dominiert.
Ich gehe da auch nicht hin, habe der gleichen Einladung nie angenommen. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man etwas dafür tun kann, dass die Engelwelt sich mir offenbart.
Sie haben auch Engelseminare selbst viele Jahre lang geleitet.
Ich habe viele Jahre lang Engelseminare geleitet, aber ich behaupten würde sehr soliden Rahmen, beispielsweise in der Evangelischen Akademie Locum. Das ist hier im Bistum Hannover, eine alte Zisterzienserabtei, wo jetzt eine Akademie ist. Dort gibt es einen Locumer Arbeitskreis für Meditation. Das sind ganz seriöse Menschen, die nun in der Kirche, in der evangelischen Kirche sind, aber eben sagen, uns ist diese Erfahrungssituation wichtig. Und ich habe über viele Jahre dort Engelseminare gemacht, die immer thematisch gebunden waren. Beispielsweise, das war eine Wochenendtagung von Freitag bis Sonntag. Und wir haben uns dann eine Engelgestalt vorgenommen, den Michael zum Beispiel oder Gabriel oder Raphael. Diese Engel kommen alle in der Bibel vor und wir haben in diesen Seminaren dann die biblischen Texte gelesen. Wir haben Bilder aus der Kunstgeschichte von Rembrandt, von Chagall, von Paul Gauguin betrachtet. Und ich habe zugleich dann aber auch es gewagt, einen Schreibanlass zu schaffen. Das heißt, die Betrachtung der Bilder und die Lektüre der Texte sollte, wie das üblich ist in unserer lutherischen Tradition, zugleich ein Weg sein zum eigenen Herzen. Und als Ergänzung dessen, also ich bin jemand, der schreibt, der analysiert, als Ergänzung dessen war Gabriele Siemers, die jetzt hier oben im Norden Deutschlands Äbtissin ist, sie war zuständig für den meditativen Teil. Wir haben dann Engeltänze gemacht. Das ist auch nichts esoterisch Abgehobenes, sondern das sind sozusagen Übungen, um zur Stille zu kommen. Es gibt von Felix Mendelssohn Bartholdy dieses wunderschöne Lied, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Nach diesen Liedern haben wir dann getanzt. Und das habe ich über viele Jahre gemacht, bis hin zu den großen Gestalten der Heiligen. Ich habe ein Seminar gemacht über Hildegard von Bingen und die Welt der Engel. Also wie ich finde, alles sehr seriöse Art der Arbeit.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Uwe Wolf, Engelforscher, Theologe, Kulturwissenschaftler, Schriftsteller. Sie merken schon, nicht immer stand die Engelforschung im Vordergrund. Uwe Wolf hat auch ein Vorleben mit und für die Literatur. Sie haben Philosophie bei Hans Blumenberg studiert, Medievistik bei Friedrich Ohly und evangelische Theologie. Parallel haben Sie Bücher geschrieben. Gleich für den Erstlingsroman Papa Faust gab es 1982 den Thomas-Mann-Förderpreis der Stadt Lübeck. Der Spiegel lobte damals heftig, genauso heftig war der Verriss in der FAZ. Ein Buch im weitesten Sinn über die 68er-Bewegung. Wo sollte das alles mal hinführen?
Ja, wenn man jung ist, weiß man nicht, wohin der Weg führt. Eigentlich weiß ich es jetzt immer noch nicht mit 60 Jahren und das ist sehr schön so. Aber damals, ich studierte und war wissenschaftlich orientiert und merkte, ich glaube, das geht jedem Menschen so, ich merkte, das ist nicht alles. Da sind andere Ressourcen, so würde man heute sagen, in mir. Und die entdeckte ich durch die Begegnung mit Menschen. Die von Ihnen beschriebenen akademischen Lehrer setzten in mir die wissenschaftliche Kreativität frei. Und ich lernte damals in einer Vorlesung Karin Struck kennen. Das ist eine Autorin, die heute leider vergessen ist, die damals sehr hochgejubelt wurde von Peter Handke und Heinrich Böll. Großartig besprochen. Das war eine Autorin, die ganz auf den Wellen des Zeitgeistes schwamm. Also es war die feministische Bewegung, das war die ökologische Bewegung. Und ich war fasziniert und erregt und abgestoßen zugleich. Und durch die Begegnung mit Karin Struck wurde in mir meine Lust zu erzählen freigesetzt. Und so begann ich halt Romane zu schreiben. Den von Ihnen erwähnten Papa Faust, das war sozusagen der Öko-Faust. Das war meine satirische Antwort auf die 70er Jahre, auf das, was mich bedrängte, was ich loswerden wollte auch. Später habe ich andere Bücher geschrieben, unter anderem Den ewigen Deutschen, ein Buch, was in der Wandervogelzeit spielt. Da lernte ich mein Interesse an Geschichte kennen. Man ist als Schreibender immer auf der Suche und die Themen, ich weiß es selbst nicht, sind sie in einem angelegt und werden dann freigesetzt nur oder begegnet man ihnen. Das Schreiben war für mich immer eine Form der Selbsterkundung und ist es heute noch.
Obwohl Sie heute keine Romane mehr schreiben, zumindest derzeit nicht. Sie lehren als Privatdozent am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Uni Hildesheim. Dieses Institut wird geleitet von Professor Hans-Josef Ortheil. Was machen Sie da genau?
Ja, ich will noch kurz etwas sagen zu den Romanen. Mhm. Wenn man ganz jung ist, dann, ich sag's mal salopp, dann haut man einfach einen Roman raus. In einem halben Jahr schreibt man den und hat das Glück, einen Verlag zu finden und bekommt auch noch einen kleinen Preis dafür und ist ganz stolz darüber. Dann kam ja die Phase, die Kinder wurden geboren, ich musste Geld verdienen und dann so bin ich in die Schule gegangen, was ich auch wollte und was ich eine Zeit, die ich sehr geliebt hatte. Aber ich konnte während der Schulzeit nicht mehr die Konzentration finden und auch nicht den Übermut mehr besitzen, um einen Roman zu schreiben. Die Lust am Erzählen ist aber nicht untergegangen, denn als ich bei Hans-Josef Ortheil mich habilitierte, fing ich an, Biografien zu schreiben. Und da kam das zusammen, was während der Studienzeit in verschiedenen Fächern sozusagen abgelagert war. Auf der einen Seite das wissenschaftlich-analytische Interesse, was mir immer noch zu eigen ist, und auf der anderen Seite die Lust zu erzählen. Und bei Hans-Josef Ortheil am Lehrstuhl für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, der Titel drückt ja schon diese Gleichzeitigkeit aus, literarisches Schreiben, also der kreative Akt und Literaturwissenschaft. In der Biografie, im eigenen biografischen Schreiben, kamen sozusagen diese beiden Pole, die ich während des Studiums in mir entdeckt hatte, die kamen da zusammen.
Was macht denn für Sie gute Literatur aus, wenn Sie gerade von diesem Spagat reden, zwischen Literaturwissenschaft und gutem literarischem Schreiben?
Gute Literatur wird gekennzeichnet durch die Sprache. Ich habe keine Lust, ein Buch zu lesen, wo ich nicht herausgefordert werde, meinen Stift, meinen Bleistift oder Rotstift, Rot benutze ich, um ganz wichtige Dinge zu markieren, nicht um Negatives anzukreiden, wo ich also nicht Lust verspüre, einen Satz, ein Wort zu unterstreichen. Literatur lebt von der Sprache. Und die Literatur muss so sein, dass sie mich fesselt über den Tag hinaus. Ich lese keine Bücher, die nur unterhaltsam sind.
Haben Sie literarische Vorbilder?
Ich habe jede Menge literarische Vorbilder. Die sind natürlich so groß, dass man sich jetzt scheut, die Namen zu nennen, weil man denen niemals das Wasser reichen könnte. Diese literarischen Vorbilder zum Beispiel aus dem Mittelalter sind Wolfram von Eschenbach und der Parsival. Ich habe den Parsival gelesen im Seminar von Friedrich Ohly, als ich Medievistik studierte. Und diesen Parsival, den gibt es in der Nacherzählung von Auguste Lechner, ein wunderbares Kinderbuch, was ich über Jahrzehnte in 5., 6. Klassen gelesen habe. Dieses Buch ist mir geradezu heilig. Nicht, weil es ein Vorbild sein kann, dem man nacheifert, sondern ein Vorbild, zu dem man aufschaut und wo man wünscht, dass Kinder auch diese wunderbare Geschichte kennenlernen. Ein anderer Autor, der mich sehr beeinflusst hatte, war Thomas Mann. Das sehe ich heute ganz anders, im Unterschied übrigens zu Hans-Josef Orthal, der immer noch Thomas Mann begeistert. Ist, ich mag Thomas Mann überhaupt nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Die Ursache wird sein, dass ich Thomas Manns Ironie nicht mehr ertrage. Ich nenne als Beispiel den Josef-Roman, Josef und seine Brüder, das mir heute noch wichtigste Werk von Thomas Mann, wo er in einer wunderbaren, empathischen Weise die Welt der Bibel beschreibt, das Leben eben von Josef und seinen 11 Brüdern und die Geschichten Jakobs, Isaaks und Abrahams. Aber immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, da hat einer wirklich den Urtext gelesen, da ist einer ganz nah an dem, was religiöse Wahrheit und Offenbarung ist, dann bricht Thomas Mann das wieder, was er gesagt hat. Beispiel, der letzte Satz, der Schlusssatz von Josef und seine Brüder, da heißt es, und so endet die schöne Gotteserfindung von Josef und seinen Brüdern. Nicht, ich hätte, wäre glücklich, wenn er gesagt hätte, die Gottfindung, also die echte Engelgeschichte, die echte Gotteserfahrung, aber Thomas Mann spricht von der Gotteserfindung und da denke ich, schade.
Jetzt haben Sie Wolfram von Eschenbach angesprochen, Sie haben Thomas Mann angesprochen. Ein Name fiel noch gar nicht, Rilke. Zu dem haben Sie eine ganz besondere Beziehung und es gibt auch, glaube ich, ein neues Buch.
Rilke hat mich immer begleitet. Manchmal war ich sehr fasziniert, manchmal hatte ich eine innere Abwehrhaltung. Und als ich mich dann bei Hans-Josef Orthal habilitierte, im Rahmen dieses Habilitationsvorgangs muss man eine Antrittsvorlesung halten. Und das war für mich so der Anlass, mich mit Rilkes Duineser Elegien zu beschäftigen. Das ist der große Engelgesang von Rainer Maria Rilke. Und Rilke und die Engel, das wird natürlich sehr, sehr kontrovers diskutiert. Viele sagen, naja, das sind nur Bilder. Rilke ist zwar katholisch getauft worden, aber er hat sich von seiner katholischen Welt getrennt. Ich bin der Meinung, das ist falsch. Rilke war nicht nur jemand, der zeitlebens dem Katholizismus sehr verwurzelt blieb, sondern der auch an die Welt der Engel glaubte, der in den Engeln nicht nur Symbole sah. Und so habe ich dann eine Rilke-Biografie schreiben wollen zum Thema Rilke und die Engel. Und wie das heute so ist, wenn man ein Buch schreibt, man schreibt ja nun als älterer, erfahrener Autor und nicht mehr als Anfänger, der einfach aus dem Herzen heraus was schreibt und dann schaut, was aus dem Buch wird und ob es überhaupt einer drucken wird. Man geht eigentlich, so ist die Regel, zu einem Verlag oder zu verschiedenen Verlagen und sagt, ich habe eine Idee, ich möchte eine Biografie schreiben, Rilke und die Engel. Und die Verlage gehen dann entweder nach dem Namen, wenn es ein ganz berühmter Name ist, dann wird jedes Thema genommen, oder sie gehen nach dem zu erwartenden Verkaufserfolg. Und man dachte, naja, Engel sind zwar beliebt, aber Rilke und Engel, das ist zu anspruchsvoll für unser esoterisches Publikum, das verkauft sich nicht. Und dann dachte ich, und damit oute ich mich gleich sozusagen auch in meiner Verschlagenheit. Dann dachte ich, dann nenne ich das Buch einfach Rilke und die Frauen. Dann wird es sich schon verkaufen. Und ich habe es dann zusammen mit meinem Freund Heimo Schwilk geschrieben. Heimo Schwilk kenne ich seit über 25 Jahren. Wir haben unendlich viel zusammengearbeitet und sind auch miteinander verbandelt. Er ist der Patensohn meines jüngsten Sohnes, der Jakob heißt. Das ist der, der mit dem Engel kämpft. Also Heimo Schwilk und ich haben uns die Frauen dann sozusagen aufgeteilt. Er hat die Ehegeschichten beschrieben und andere. Und ich vor allen Dingen die Mutterbeziehung. Und es ist ein wunderschönes Buch geworden.
Dabei sind doch Frauen bekanntlich keine Engel. So. Jetzt aber, was machen Sie am Institut für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Uni Hildesheim? Lesen Sie Rilke? Lesen Sie die Legenda Aurea? Lesen Sie Engelfabeln?
Ja, das, was Sie genannt haben und anderes mehr, mache ich. Der Rahmen, in dem ich mich bewege, ist die kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft. Und das ist das, was ich betreibe. Hans-Josef Orthal hat mich nach Hildesheim geholt, weil er ist ja bekennender Katholik, weil Hans-Josef Orthal der Meinung war, wir brauchen jemanden, der die angehenden Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen unterrichtet in der Traditionsgeschichte des Christentums. Und das ist meine Aufgabe. Ich habe so wunderschöne Themen eben wie Rilke und die Bibel oder die schönsten Kinder- und Kirchenlieder. Wo gibt es sowas noch in Deutschland? In Hildesheim gibt's das. Und das Erstaunliche ist, die jungen Menschen mögen diese Themen. Die Aufgabe besteht immer darin, diese jungen Studentinnen und Studenten, die zum großen Teil ja nicht mehr religiös sozialisiert sind, die also gar nicht mehr religiös verwurzelt sind, in Berührung zu bringen, nicht nur mit den Texten der Bibel und der Tradition, sondern auch eben mit der großen Literatur, mit der Kunstgeschichte.
Sie haben in den letzten Jahren Biografien geschrieben, etwa über Walter Nick 2009, Edzard Schaper 2012, sogar dann über Jesus von Nazareth 2013. Sie nennen Ihre Biografien projektive Biografien. Was verbirgt sich denn dahinter?
Projektiv heißt, man kann eine Biografie, also das Leben eines fremden Menschen, nicht schreiben, wenn man nicht bereit ist, sich auf ihn einzulassen. Das heißt, wie im Gespräch auch, ich suche ja immer mein Gegenüber. Ich möchte mein Gegenüber verstehen und ich muss für einen Moment auch aus seiner Perspektive denken, vielleicht sogar in seine Haut schlüpfen. Der erste, der das ausgesprochen hatte, war Dieter Kühn, der wunderbare Biografien geschrieben hat über mittelalterliche Gestalten. Ich, Oswald von Wolkenstein, hieß sein Buch. Und auch in seiner Biografie von Wolfram von Eschenbach und Neidhardt aus dem Reuental und was er alles geschrieben hat. Er hat diesen Ansatz als erster mal durchexerziert. Er schreibt nicht nur distanziert über seinen Gegenstand, sondern auch über sich und seine Erfahrungen. Und er thematisiert auch immer wieder den Punkt, wo er sich mit einem Autor identifizieren kann und wo er ihm auch fremd bleibt. Soweit bin ich nicht gegangen, dass ich in diesen Biografien von mir schreibe. Aber mir war wichtig, über Menschen zu schreiben, die etwas mit mir zu tun haben. Oder anders gesagt, ich würde nicht die Biografie eines Menschen beschreiben, der nicht irgendwo ein Spiegel dessen ist, was ich selbst erlebt habe.
Sprechen wir da über eine Literatur, die sich am Rand der Literaturwissenschaft bewegt?
Es ist eine Literatur, die sich am Rand der Literaturwissenschaft bewegt. Und zwar deshalb, weil, ich nehme das Beispiel meiner Biografie über Walter Nick, weil die reine Forschung immer sagen würde, das ist mir zu subjektiv. Dieser mein Ansatz hängt natürlich auch mit meiner Geschichte als Lehrer zusammen. Ich nehme mal dieses Beispiel Walter Nick. Ich muss jetzt sagen, vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer noch Walter Nick. Der war der Anselm Grün seiner Zeit. Das war ein Bestseller-Autor, der ungeheure Auflagen hatte in den 40er, 50er, 60er Jahren, weil er über große Heilige, über Vorbilder in einer ganz neuen Weise schrieb. Ich hatte nun, als ich in der Situation des jungen Religionslehrers war, ich stand auch vor der Aufgabe, wie unterrichtet man eigentlich Religion? Und ich dachte, du musst das anschaulich machen. Du musst es so machen, dass Religion nicht abgehoben ist, sondern erfahrbar ist im Kontext von Biografien. Und so stieß ich auf diesen Walter Nick und ich habe die Biografie geschrieben, weil ich einfach wissen wollte, wer war dieser Mann, dem es so wunderbar gelungen war, für seine Zeit unsere Traditionsgeschichte zu verdeutlichen.
Bei der Beschäftigung im Vorfeld mit Ihnen sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine, Sie sind ein sehr neugieriger Mensch, scheint mir. Das andere, Sie gehen auch Grenzerfahrungen nicht aus dem Weg. Im Gegenteil, Sie suchen sie fast sogar. Einen Namen möchte ich noch nennen, Anneliese Michel. 1976 starb in Deutschland eine junge Frau, eben namens Anneliese Michel, offiziell an den Folgen von Unterernährung. An ihr waren zuvor mehr als 60 große Teufelsaustreibungen vorgenommen worden. Es gab einen langen Prozess, der eine riesige Aufmerksamkeit hatte damals. Sie haben damals Kontakt zur Familie aufgenommen und eine Art Biografie verfasst. Was hat Sie da getrieben?
Die Biografie der Anneliese Michel geht zurück in meine Studienzeit. Ich war Student im ersten Semester und musste, wie das so üblich ist, eine neutestamentliche Geschichte auslegen. Es war eine Geschichte, in der Jesus die Dämonen in der Synagoge von Kapernaum austrieb. Und damals, das war also 1976, war es ganz selbstverständlich bei den wissenschaftlichen Theologen, dass es ja Dämonen und Teufel gar nicht mehr gibt. Das sind alles nur Bilder. Aber die Frage, gibt es den Teufel, gibt es ihn nicht, die bewegte mich. Und zu der Zeit erschien in den Medien, in der FAZ von Gisela Friedrichsen, die Gerichtsreportagen über den Prozess nach dem Tod der Anneliese Michel. Also dieser Frau, die an den Folgen des Exorzismus, andere sagen an den Folgen der Magersucht, gestorben war. Und ich hatte Jahrzehnte später die Gelegenheit gehabt, die Mutter dieser angeblich Besessenen kennenzulernen und auch die Geschwister. Und dann habe ich nicht das gemacht, was in der Tat rein wissenschaftliche Biografen nicht machen. Ich habe mich den Menschen ausgesetzt. Das ist sehr, sehr spannend und zugleich auch sehr, sehr anstrengend, weil man doch eine Beziehung eingeht. Was mich interessiert an dieser Anneliese Michel, auch an allen anderen Biografien, die ich geschrieben habe, ist nicht das, was man sozusagen im Internet recherchieren kann, was man zu Hause am Schreibtisch also aufschreiben kann. Mich interessiert auch nicht, die Rilke-Biografie ist da eine Ausnahme, worüber schon viele andere geschrieben haben, sondern mich interessiert der weiße Fleck auf der Landkarte, die Terra Incognita. Und so war das bei der Anneliese Michel auch. Ich bin in die Familie dann hineingegangen, ich habe mich hier ausgesetzt, ich habe die Tonbänder angehört von den exorzistischen Sitzungen. Das hat auch in mir sehr viel Inneres bewegt, hat mir auch Angst gemacht, muss ich sagen.
SWR 2 Zeitgenossen mit Uwe Wolf. Wir sind fast am Ende. Zwei Fragen bleiben noch. Die erste, Sie sind verheiratet, ich glaube zum zweiten Mal, haben drei Kinder. Glauben die auch an Engel?
Die Kinder glauben an Engel, aber gehen nicht in die Kirche. Der Engelglaube ist geblieben und ich glaube, das ist ganz normal. Meine Kinder sind nun um die 30 alle, von 33 bis 28. Das ist eine Lebensphase, wo wir noch mal ganz anders gefordert sind. Wir müssen einwurzeln in dieser Welt, wir müssen eine Familie gründen, wir müssen uns im Beruf weiterentwickeln. Und da sind Fragen jetzt der religiösen Kommunikation in der Kirche oftmals an den Rand gestellt. Andererseits, die Kinder, also die Enkelkinder, ich habe vier Enkelkinder, werden getauft. Insofern gibt es auch eine Nähe zur Kirche.
1991 haben Sie ein Gutachten für die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen verfasst und die, Zitat, Wiederkehr der Engel als Zeitgeistphänomen der Jahrtausendwende behauptet. Wie fällt Ihr Fazit heute, fast ein Vierteljahrhundert später, aus? Ist es so gekommen?
Ja, das war kühn, sowas zu behaupten, 1991, die Wiederkehr der Engel. Herbert Vorgrimmler, ein katholischer Theologe, hat übrigens diesen Titel dann geklaut für ein Buch. Das war vor 25 Jahren bald und so ist es gekommen. Ich habe damals gespürt, dass eine spirituelle Welt wieder in Bewegung kommt. Wiederkehr heißt aber auch, die Engel waren immer schon da. Ich glaube aber, diese Wiederkehr der Engel hat nicht dazu geführt, dass die Kirchen voller werden. Das gilt für die evangelische wie für die katholische. Die katholische Kirche hat enorme Nachwuchsprobleme. In meiner Kindheit, in den 50er, 60er Jahren, gab es noch die Sonntagspflicht. Da ist jedes Kind und jeder Erwachsene am Sonntag zur katholischen Messe gegangen. Das ist heute ganz anders geworden. Vor allen Dingen aber, die Kirche spürt noch nicht, und das ist mir ganz wichtig, das ist für mich sozusagen der Punkt, auf den das ganze Engelthema hinausläuft, wenn wir es spirituell betrachten. Vor allen Dingen spüren die evangelische wie die katholische Kirche nicht, dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen im Zentrum nichts anderes ist als der Einklang im Lobgesang mit den Engeln. Denn in der Liturgie gibt es zwei Elemente unter vielen anderen. Einmal das Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe oder allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Und das Sanctus, was beim Abendmahl bzw. Messopfer dann gesungen wird. Heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Diese beiden Gesänge sind Engelgesänge. Das sind Zitate aus der Bibel, dem Alten und Neuen Testament. Und dahinter steckt die Vorstellung, wenn der Mensch am Sonntag oder auch nur an einem anderen Tag oder in der Stille seines Herzens Gott lobt, dann hat er den Punkt gefunden, zu dem er eigentlich auf der Welt ist. Wir sind geschaffen worden, um Gott zu erkennen, um Gott zu loben. Und dies machen wir im Einklang mit den himmlischen Heerscharen der Engel. Diese Erkenntnis, dass wir als Kirche, wie Augustin sagt, der pilgernde Teil sind, der großen Kirche, die ihr himmlisches Pendant hat sozusagen in der Welt der Engel. Von diesem Bewusstsein sind wir unendlich weit entfernt. Und ich glaube, deshalb ist die Kraft der Kirchen auch so schwach geworden, weil wir von der Herrlichkeit, dem Lobpreis Gottes, so weit entfernt sind.
Wenn wir über Engel reden, reden wir sehr stark in Bildern, in Metaphern, in Symbolen. Wie ließe sich für die offizielle Kirche der Begriff des Engels modern übersetzen?
Lerne wieder zum Lob frei zu werden. Das ist der Engel. Unsere Kirchen beschäftigen sich mit dem, womit sich alle humanitären Organisationen auch beschäftigen. Und das ist ja auch richtig, also mit ethischen, sozialen Punkten. Nichts dagegen. Aber was die Kirche zu verwalten hat, ist mehr als nur der diakonische Dienst. Die Kirche weiß, es gibt das mystische Geheimnis. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Das ist ein Zitat aus einem Lied, was sowohl das Gotteslob, das katholische Gesangbuch, wie auch das evangelische Kirchengesangbuch aufgenommen hat, von Gerhard Terstegen. Und das ist das Geheimnis, was die Kirche zu verwalten hat. Es gibt Gott. Gott ist gegenwärtig. Und zwar in dem Moment, wo ich in den Tempel meines Herzens trete, wo ich schweige oder wo ich aus dem Schweigen heraus, aus einer tiefen inneren Erfahrung zum Lobpreis komme. Und das ist das, was die Kinder wissen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, heißt es in Matthäus 18, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Denn, so sagt Jesus da, ihre Engel sehen alle Zeit das Antlitz des Vaters. Die Schutzengel, das Bild verwendet Jesus, die sitzen oben im Himmel und sie schauen gleichzeitig mit einem Auge auf Gott, mit dem anderen Auge auf das Kind. Man muss wieder Kind werden, sonst kommt man nicht zu einer wahren Frömmigkeit.